da nicht auch unser System ein bisschen falsch aufgestellt?
In 80% der Fälle hast du ein schlechtes Blatt. Was machst du beim Poker? Du sagst, ich lege das Blatt zurück. Das machen wir aber nicht.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Wir reden hier im Podcast ja oft genug darüber, wie viel Stress wir alle ausgesetzt sind und wie schlecht uns das eigentlich tut.
Genau, und heute wollen wir mal über das absolute Gegenkonzept reden, nämlich über das Faulsein. Und dafür haben wir einen Experten bei uns im Studio. Es ist Uwe Seebacher. Er ist Professor für künstliche und prädikative Intelligenz an der Hochschule München sowie Marketing- und Kommunikationsexperte an der Fachhochschule der WKW Wien. Und er hat das Buch Effizient faul geschrieben, das vor wenigen Tagen erschienen ist und in dem er Tipps zum Faulsein gibt. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Sie forschen ja seit vielen Jahren zur Effizienzsteigerung und daher wäre meine erste Frage gleich mal, was machen wir denn in puncto Effizienz eigentlich alle Tag für Tag in der Arbeit falsch?
Vieles. Ich glaube, das ist auch dem System und der Gesellschaft geschuldet. Effizienz ist ja prinzipiell etwas Gutes, aber wenn sie zu weit getrieben wird, dann ist es schlecht. Wie bei jeder mathematischen Verteilung, irgendwann ist der Grenzertrag, also das, was ich erreiche, negativ kleiner als das, was ich wirklich dann noch an Effizienz gewinne. Und das Problem und die Herausforderung ist, dass wir durch unsere Arbeitswelt, wir haben sehr viele Instrumente, Tools, Automatisierung, eine Veränderung der Arbeitsweise erfahren. Automatisierung, mehr Arbeit wird auf weniger Menschen verteilt. Und das führt zu diesem sehr gefährlichen Hamsterrad. Die Menschen trauen sich nicht mehr, die jetzt wirklich, wir sprechen jetzt über die, die positiv hier engagiert arbeiten, ja, das ist der Großteil, die trauen sich nicht mehr in den Krankenstand gehen, weil sie Sorge haben um den Job. Das hat ja auch viel mit gesellschaftspolitischen, gesellschaftssozialen Phänomenen zu tun. Und wenn man also das Konzept, das an sich gut ist, der Effizienz übertreibt, dann führt es zum Schaden für uns Menschen. Und daher glaube ich, dass das Thema der Effizientfaulheit, des Faulseins, ein Umdenkprozess sein muss, der wieder ein Stück weit uns hilft, Effizienz auch richtig zu denken. Weil oft werde ich gefragt, was ist der Unterschied zwischen effizient sein und effizient faul sein? Und das veranschauliche ich sehr gerne, um das auch greifbar zu machen. Effizient ist jemand, der in seinem Job im besten Wissen und Gewissen die Arbeit gut auszuführen schaut, wie kann ich bestmöglich schnell meine Tätigkeiten durchführen. Effizient faul ist derjenige oder diejenige, die trotz dieses Engagements auf die Meta, auf die Strukturebene geht, wo kann ich jetzt den einen oder anderen Schritt noch vielleicht optimieren, automatisieren, die kleinen Dinge. Das heißt, man reflektiert sich selbst regelmäßig in dem, was man tut und versucht, die versteckten Ineffizienzen zu finden. Also eine reflektorische Weiterentwicklung. Warum, was passiert dann? Ich gewinne weiter in Zeit, ja? Bin schneller und gewinne dann Zeit für mich. Und da entsteht dann der Raum für effizient faul sein.
Und was ist jetzt so ein Beispiel für so eine Ineffizienz, auf die man draufkommt, wenn man mal drüber nachdenkt?
Habe ich auch im Buch geschrieben. Ganz ein tolles Beispiel. In einem meiner Unternehmen, ein junges Team, eine Agentur, sind wir klein gestartet. Und dann war das Ziel, eine Kollegin, eine Grafikerin hat gesagt, ich mache nebenher auch die Rechnungslegung. Also ich schreibe die Rechnungen. Und ich habe einen Tipp gegeben, mache eine Word-Vorlage. Wir hatten ja noch nicht so viele Rechnungen, noch keine teuren Systeme. Hat die dann praktisch die Rechnungen erstellt. Und dann hat dann gearbeitet und irgendwann einmal nach einem halben Jahr, ging es ja dann auch darum, dass wie entwickelt sich die Agentur, das Unternehmen weiter, haben wir gesehen, diese junge Kollegin braucht 60-70% für Administrationstätigkeiten und war also nicht mehr für Kundenprojekte als Grafikerin, als Fotografin chargeable, also billable. Und dann habe ich mir dieses Vorlagenblatt angesehen, der Rechnung, und habe dann gesehen, war sehr sauber aufgesetzt, wunderbar, es war auch eine engagierte Mitarbeiterin. Das Thema war aber, ich musste einmal oben den Kundennamen eingeben, dann musste ich eine Rechnungsnummer eingeben, eine Angebotsnummer eingeben, dann musste ich die Rechnungspositionen angeben und dann musste ich unten im Zahlungsblock noch einmal die Rechnungsnummer eingeben, noch einmal die Angebots. So, also diese kleinen Ineffizienten. Und das macht jetzt nichts, wenn man ein, zwei Rechnungen in der Woche stellt. Ja, dann braucht die Rechnung vielleicht 10 Minuten. Jetzt ist aber das Unternehmen gewachsen, wir hatten dann viel mehr Rechnungen und das summiert sich dann und dann übersieht man oft diese Kleinheiten. Und ich habe das Template genommen, habe dann praktisch nur mal einmal die Rechnungsnummer und habe unten im Rechnungsblock Rechnungsnummer siehe oben, also ich brauche da unten nicht mehr angreifen und wir konnten das um 80% die Zeit minimieren. So, und dann hat sie erstens wieder mal kein schlechtes Gewissen mehr gehabt, weil sie zu viel Zeit für diese Administration gebraucht hatte, konnte wieder eigentlich der Tätigkeit nachgehen, die ihr Spaß macht. Und das war für alle eine Lösung. Und das sind die Kleinigkeiten. Und dann empfehle ich auch auf dieses Pareto-Prinzip. In der Ökonomie, in der Wirtschaft lernen wir das ja, diese Pareto-Regel, die besagt, dass wir in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses erreichen. Aber für die letzten 20% des Ergebnisses benötigen wir 80% der Zeit. Also extreme Ineffizienzzunahme. Und da müssen wir dann auch hin und wieder eine 5 gerade sein lassen oder eben dann auch genau diese versteckten Dinge finden.
Was ich mich bei Effizienz in der Arbeit manchmal auch frage, ist da nicht auch unser System ein bisschen falsch aufgestellt? Weil wer effizienter arbeitet, bekommt ja keine Belohnung dafür, sondern mehr Arbeit.
Absolut, das ist natürlich schon auch ein Thema, aber da sprichst du verschiedene Aspekte, das ist komplexer an. Dieses Thema ist ja auch dadurch bedingt, was du völlig richtigerweise sagst. Ich spreche zum Beispiel das Peter-Prinzip an. Das Peter-Prinzip ist ein wissenschaftliches Prinzip, der Mitarbeiter, und wir haben auch da eine Studie gemacht an der Hochschule München, die werden so lange weiterentwickelt oder weiter befördert bis zum Erreichen der eigenen Inkompetenz. Das Peter-Prinzip. So, was passiert jetzt dann, wenn du dort jemanden hast als Führungskraft, der vielleicht jetzt nicht so ausreichend mit Kompetenz ausgestattet ist, um das positiv zu formulieren, dann hat er natürlich genau dieses Phänomen, nach oben buckeln und nach unten treten wie ein Radfahrer, und der lutscht dann die Mitarbeiter aus. Und das ist genau das, wenn wir als Personen dann, und ich unterstelle immer dieses positive Wollen dieser Mitarbeiter. Wir sprechen nicht über das wirkliche, wie sagt man in Wienerisch, Obizan. Das wollen wir nicht, glaube ich. Ja, wir sprechen über das positive Belegen der Faulheit, des positiven Sinns. Dann führt das dazu, dass diese engagierten Mitarbeiter in diesen Systemen verbrennen, weil sie, wie du richtig sagst, immer aufgeladen bekommen. Ich denke, wir müssen uns das selbstbewusst werden, um uns für uns Freiraum zu schaffen, weil effizient faul schafft auch Raum für Kreativität, für Weiterentwicklung. Nicht zu Unrecht sagt man bei Kindern ja auch, Handy weg, den Kindern soll mal langweilig sein. Dann werden sie ja kreativ. Und ich gehe gern laufen in die Sauna, dort bin ich dann kreativ. Und jeder muss für sich diese Inseln des effizient Faulseins finden. Und natürlich bedingt das aber auch, dass die Führungskraft auch das richtige Führungsverhalten an den Tag legt. Weil ich kann noch so effizient faul sein und mich schützen, aber wenn die Führungskraft hier nicht der Teamplayer ist, eigentlich der Enabler, der Facilitator, der schauen muss, dass er ein sicheres Ambiente darstellt, wie Amy Edmondson in The Safe Space, ja, oder dem vertrauensbildenden Dreieck von Edmond von Francis Frey, ja, gibt, dass die Mitarbeiter sich entwickeln können, dann habe ich natürlich schwer. Aber man sagt ja auch, die guten Mitarbeiter gehen zu guten Führungskräften und die schlechten, die bleiben dann bei denjenigen, die im Rahmen des Beta-Prinzips dann betroffen sind mit der eigenen Inkompetenz. Und das ist auch ein Thema, das dem Mittelstand wichtig ist, weil wir haben gesehen, in kleinen Unternehmen, Startups, schlägt dieses Beta-Prinzip weniger durch, weil es sofort transparent wird. In Großunternehmen auch nicht, weil das ist natürlich auch im Dickicht in diesen großen Organisationen und kann man sich dort gut verstecken. Und man hat ja auch oben Mitarbeiter, die in diesem Beta-Prinzip hängen. Aber der wichtige für uns in Österreich, Mittelstand, der hat damit am meisten zu kämpfen, weil da der Speckmantel, die Lehmschicht ja zu klein ist, und das führt wirklich zu nachhaltigen Schäden für die Unternehmen, dieses Inkompetenzprinzip.
Es geht also ein bisschen in die Richtung, was Antonia schon gesagt hat. Ich denke mal halt, in vielen Unternehmen, die sind darauf ausgelegt, dass die Leute von 9 bis 5 bis 6 arbeiten. Wenn ich jetzt effizient faul bin und um 4 schon fertig bin, damit ich dann nur laufen gehen kann, wird das ja bei vielen nicht gut ankommen, oder? Also da ist man ja dann vielleicht für sich selbst effizient faul, aber man gilt dann halt im Unternehmen einfach als faul.
Das ist sicher ein Thema, und das hatte ich als junger Berater auch, da wird man dann schief angeschaut, oder wenn man um 16 Uhr geht, sagt dann, hast du den ganzen halben Tag freigenommen. Und da sprechen wir über ein anderes Thema. Das ist schon richtig. Effizient faul sein bedeutet dann nicht unbedingt, dass ich dann früh nach Hause gehe, sondern dass ich auch schon mir Räume schaffe, effizient faul zu sein während der Arbeit, dass ich dann auch die Zeit habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Dienstleistungsbereich, in der Apotheke, da stehst du an der Tara und bist getrieben von den Menschen, die dort stehen und warten. Da kannst du nicht mehr aufs Klo gehen. So, und dann ist das Thema, dann gibt es aber auch, wenn jetzt weniger los ist, dann wird sofort gesagt, jetzt gehst gleich nach hinten und tütest diese Medikamente ein, also auch da sofort. Und in diesem Zusammenhang dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt nach hinten gehe, nehme ich mir sofort die Zeit, auch dann entsprechend bei dem Einsortieren, wie auch immer, mir eine Zeit zu finden, Räume zu schaffen, oder wenn ich nach hinten gehe, dann sofort zu Beginn ins WC zu gehen, ja, und dann beginnen zu arbeiten, dann bin ich weg. Ja. Also diese kleinen Themen zu finden. Effizient faul bedeutet nicht, dass ich früh nach Hause gehe, sondern dass ich auch in der Arbeit mir Freiräume schaffe. Ich habe es oft gesehen im Bereich Marketing, Vertrieb, dass wir dann Prozesse definiert hatten, wie arbeiten Marketingabteilungen. Und dann Content Creator haben dann gesagt, diese Prozesse vermeintlich limitieren meine Kreativität. Aber ich habe große Abteilungen mit 20 Leuten umgebaut mit den Prozessen. Und im Endeffekt waren diese Prozesse die strukturellen Rahmen, sodass wir dann nach einem halben Jahr in großen Industrieunternehmen Zeit hatten, uns Gedanken zu machen über Kreation, über Branding, weil jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und wenn du diese Prozesse, diese Rahmen nicht hast, ja, dann bist du ineffizient, weil keiner traut sich entscheiden, wer ist zuständig. Und dann wird er 27 Mal hin und her geschoben. Oder diese elendslangen Meeting-Marathons, wo nichts rauskommt. Diese Schwurbel in Unternehmen, das ist ganz schwierig.
Bei uns wird ja auch Stress und beschäftigt sein und immer ganz viel zu tun haben mit Fleiß gleichgesetzt.
Ja, absolut.
Wird da eigentlich, ich sag mal, schlechtes Zeitmanagement als was Positives, als eine Kompetenz ausgelegt, während eben die Person, die um 16 Uhr heimgeht, weil sie fertig ist und sagt, ich muss da jetzt nicht mehr meine Zeit totschlagen, als faul gilt?
Völlig richtig. Das ist natürlich eben auch das körperliche Hektik vertreibt geistige Windstille. Ja? Also da wird viel natürlich auch dann Show betrieben, um sich wichtig zu machen. Es gibt auch so viele wichtige, die nur labern. Ja? Habe ich auch im Buch Beispiele beschrieben aus Groß- und Industrieunternehmen. Ja? Diese Zeitfresse muss man natürlich dann auch erkennen. Absolut richtig. Das ist etwas, dieses eben falsche Leistungsdenken. Also es, und gerade junge Mitarbeiter, ich habe jetzt auch einige Präsentationen bei Maturanten. Wir haben zum Glück schon auch eine Veränderung der Arbeitswelt, wo wir diese alten Themen, dass man in der Beratung bis 20 Uhr, 22 Uhr bleiben muss, das hat sich auch geändert, auch durch die Heimarbeit. Ja, aber du hast recht natürlich, die, die am ineffizientesten sind, sind die, die am wichtigsten sich geben und sich in Meetings und keine Zeit haben und bla 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 bla. Natürlich, völlig richtig, ja. Um effizient faul zu sein, muss ich aber solche Kolleginnen und Kollegen entlarven, anhand, das habe ich im Buch geschrieben, woran man das machen kann, weil das sind die Zeitfresser, die mir dann wieder Zeit kosten, für keinen Mehrwert. Und wenn ich die erkennen kann und ich als Führungskraft muss auch meine Mitarbeiter dahingehend vorbereiten und schützen und briefen, dann gewinne ich da schon mal viel Zeit.
Es klingt, als müsste man lernen, oft Nein zu sagen, um effizient faul zu sein.
Absolut, ja.
Und wie lernt man es? Ich frage für eine Freundin.
Wie lernt man Nein zu sagen? Ich habe damit auch ein Leben lang gekämpft und habe auch dadurch viel unternehmerisch schlecht gemacht, sag ich mal. Mir hat ein Vergleich sehr geholfen. Ich war bei einer Marketing-Tagung Vortragende und im Rahmen des Abendprogramms gab es dann einen Pokertisch und da durften wir also Poker spielen, also nicht mit echtem Geld. Und der Coach, der das gemacht hat und der Pokerspieler, der hat eines gesagt, im Leben und im Business ist es wie im Pokerspielen. In 80% der Fälle hast du ein schlechtes Blatt. Was machst du beim Poker? Du sagst, ich lege das Blatt zurück. Das machen wir aber nicht im Alltags-, im Berufsleben, weil ich viel zu gerne meinen Job mache, meine Tätigkeit. Dann sagt man, ja, ich mache das. Ja? Und ich glaube, mit diesem Gedanken, ist es ein gutes Blatt oder ein schlechtes Blatt, zu überlegen, 80%, eigentlich muss man Nein sagen und nur 20% Ja. Und dieses Nein sagen bedingt aber auch, vor allem intrinsisch, souverän zu sein. Und das führt dazu, sich dieser Mechanismen, die wir auch im Buch beschreiben, wie erkenne ich jemanden, der jetzt meine Zeit kostet oder wie erkenne ich jemanden, der im positiven Sinn mir dienlich ist, um mir zu helfen. Dann hilft das vielleicht auch, so ein Schema sich zu entwickeln, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist eine ganz eine große Herausforderung der Zeit. Aber ich denke, die Generation Z, die Jugend, die ja oft meines Erachtens fälschlich als faul und so weiter tituliert wird, ich glaube, das liegt an den Menschen, an den Führungskräften, an uns Alten, an den Silberrücken, sie richtig zu führen. Und ich sage euch eines, mein Leben hat mir gezeigt, wir haben sehr viele Führungskräfte, die keine Führungskräfte sind, zumal auch die Systeme sie nicht dazu befähigen, Führungskräfte zu werden.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, die ein bisschen über die Arbeitswelt hinausgeht. Was hat es denn vielleicht auch mit der Kultur, in der wir leben, zu tun, wie Faulheit gesehen wird und was als faul betrachtet wird? Weil ich denke dran, es gibt ja zum Beispiel Länder im Süden, wo eine Siesta im Sommer ganz normal ist, während gerade die mitteleuropäische Arbeitsmoral sagt, wer mittags 3 Stunden Pause macht, das muss eine faule Gesellschaft sein. Und das ist ja auch ein bisschen das Klischee und so ein bisschen der Rassismus gegenüber, ich sag mal, den SüdeuropäerInnen.
Das ist ein sehr guter Punkt und ich habe erst kürzlich in einem anderen Interview darüber gesprochen, weil wir haben gerade gestern Happiness-Tag gehabt. Diese Studien, dass die Nordländer, Skandinavien, Schweden eigentlich die glücklicheren Menschen sind. Und dann ist mir sofort auch wieder diese Aufarbeitung der Corona-Krise aufgefallen, in den Sinn gekommen. Welche Länder haben diese Krisen offensichtlich besser gemeistert und warum? Das waren diese nordischen Länder. Und was war von den befragten Bürgern der Aspekt? Die wurden kommunikativ mitgenommen. Also das bedeutet eigentlich, die Wichtigkeit der Kommunikation und die Kommunikation, die Zeit dafür habe ich nur, wenn ich auch dann effizient faule Pausen habe. Die haben wir aber nicht, weil wir systemisch getrieben sind.
Gut, aber in Schweden macht man ja keine Siesta, oder?
Aber die haben anscheinend mehr Zeit zu kommunizieren. Die arbeiten in einer anderen Art und Weise. Die sind auch getaktet, die sind sehr strukturiert. In Griechenland, südländischen Ländern ist man jetzt weniger strukturiert. Und aufgrund der geografischen Lage muss ich in der Mittagspause die Pause machen. Aber die Arbeitsweise ist durch diese so südlich kommunikativ interaktive Welt auch anders getrieben, sag ich mal. Und natürlich haben sie vielleicht geringere generelle Effizienzen, ja. Aber die Art und Weise des Lebens ist schon auch eine, die Müßiggang im positiven Sinn sicher stützt in den südlichen Ländern, klar. Aber wir haben auch Effizienzunterschiede, denke ich mal, ganz klar. Weil wenn wir uns anschauen, was haben die nördlichen Länder gemacht, die haben das Pensionszeitalter schon vor Jahren nach oben getrieben in sozialistischen Regierungen. Ja, also das muss man sich schon auch die Systeme ein bisschen ansehen. Aber die Frage ist sicher gesellschaftspolitisch interessant, weiter auszuarbeiten. Da gibt es, glaube ich, nicht die eine richtige Antwort. Ich sehe nur in unseren Wirtschaftsräumen mitteleuropäisch, und das hat auch mit der Führungskräfteentwicklung zu tun, dass wir hier in Bezug auf die Führungskräfteentwicklung und das Bewusstsein der gesunden Effizienz einiges zu tun haben, weil, warum das jetzt so bei uns getrieben ist, ist ein wirtschaftliches Phänomen, das ich jetzt aus jetziger Situation nicht evidenzbasiert belegen kann, warum das jetzt bei uns so ist.
Gut, das heißt also, im Süden ist die Pausenkultur da, aber eben die Effizienz auch mitunter schon hinterfragenswert. Bei uns kommt viel Stress dazu, die Effizienz ist aber oft einmal auch nicht das, was sie sein könnte. Im skandinavischen Raum passt die Effizienz halt dafür noch besser.
Noch besser. Was du gesagt hast, ist, glaube ich, gerade ein wichtiger Punkt. Im Süden ist die Pausenkultur, die Pause akzeptiert, ja auch in Asien. Da gibt es auch diese Schlafräume in den Organisationen. Und Segar Freda vor 20 Jahren hat ja in Salzburg auch beim Headquarter auch so einen Pausenraum, Schlafraum gehabt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass von vornherein in diesen Kulturräumen durch diese Pausenkultur jeder, der den Freiraum hat, sich zu nehmen und sich zu entspannen oder für sich Zeit zu finden, was dazu führt, dass wir, wenn dann gearbeitet wird, innerhalb des Länderkontextes in Bezug auf die Effizienz, dann einfach entsprechend dann gearbeitet wird. Und man darf auch nicht vergessen, die arbeiten auch abends länger. Das ist ja auch der Fall. Also da kann man dann auch um 7 Uhr, 8 Uhr am Abend dann in den Firmen noch jemanden erreichen.
Eine große Hoffnung in puncto Effizienz ist ja die KI. Über die reden gerade alle. In Ihrem Buch geht es auch darum. Mein Bedenken ist halt immer, wir haben uns auch, ich nicht, ich bin zu jung, aber man hat ja auch gedacht beim Internet und E-Mail, jetzt wird alles effizienter und schneller und wir müssen weniger arbeiten. Das Gegenteil war der Fall. Was können wir uns denn von der KI da jetzt versprechen und was nicht?
Die Hörer können nicht sehen, dass sie mir den Kopf schütteln. Also dieses Geschwurbel im Bereich der KI ist für mich haarsträubend. Also wer da auf den Bühnen steht und glaubt, sich zu KI äußern zu müssen, ist wirklich gefährlich. Die KI ist bitte sehr nicht mehr als ein moderner Taschenrechner. Die KI ist nicht neu, die gibt es seit den 50er, 60er Jahren. Nur, wir hatten nicht die Computer und die Kapazitäten der Computer, diese Dinge zu verarbeiten. Das ist das eine. Wenn wir nun sprechen, KI ist wie ein Taschenrechner, dann denken wir daran, wie lernen wir in der Schule mit dem Taschenrechner umzugehen. Die Kinder lernen zuerst das Kopfrechnen, weil sie dann erst den Rechner verwenden können. Wir glauben jetzt, wir kaufen die KI. Ich habe viele Anfragen an den Hochschulen. Wir würden gerne eine KI kaufen. Welche sollen wir kaufen? Und dann muss ich zuerst mal Ihnen die Geschichte vom Taschenrechner erzählen. Also die KI ist nur ein Instrument. So. Und die Älteren unter uns werden wissen, damals in den 80ern kamen die großen ERP-Systeme wie SAP. Und da hat es Aufschrei gegeben von Betriebsräten. Na, der transparente Mitarbeiter und wir waren alle transparent und alle waren abgeschafft. So, nichts ist passiert. Dann kamen die CRM-Systeme, die Vertriebler haben gesagt, ach, der transparente Mitarbeiter, wir brauchen keinen Vertrieb mehr. Nichts ist passiert. Und das wird auch bei der KI nicht passieren. Wir werden eine Veränderung sehen, eine weitere Erleichterung, weil die KI ist eigentlich dumm. Die automatisiert ja nur. Das wahre, wirklich Innovative ist diese prädiktive Intelligenz, die vorausschaut, die mir aus den Daten sofort Handlungsempfehlungen gibt, die maximal konvertieren, in jeglicher Hinsicht. Ja? Das heißt, die KI ist ein Instrument, mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Ich verweise auch immer, a fool with a tool remains a fool. Also der Dumme, der mit dem Instrument arbeitet, bleibt ein Dummer, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und die KI ist ein weiteres Tool und wir werden ex post in 3, 4, 5 Jahren auch etwas rationaler darauf zurückblicken, lernen, mit der KI umzugehen. Ich glaube, das ist das Entscheidende in unseren Prozessen.
Aber das heißt, jetzt, um effizient faul zu sein, hilft mir die KI gar nicht oder in welcher Hinsicht?
Schon, weil die KI dem effizient Faulen hilft, gewisse Routinetätigkeiten zu automatisieren. Ja? Das ist ja dann schon möglich. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt und vor allem auch dann wissen, wie sie funktioniert, weil ChatGPT, Perplexity, diese LLM-Modelle, die sind eigentlich dumm, die haben ein kurzes Gedächtnis, ein kleines, und halluzinieren. Und die Gefahr besteht darin, dass wir dann, ohne unsere HI, die humane Intelligenz einzusetzen, diese Ergebnisse weiterverwenden. Ich glaube, das ist der Punkt. Also wir sehen schon, und wir auch in der Wissenschaft, nutzt natürlich auch die Möglichkeiten, aber immer im Kontext, dass wir wissen, was geschieht in diesem System. Und ein binäres System, das ist ja nur eine logische Verkettung und Fortschreibung von möglichen Texten, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, eine weitere Optimierung, wie es damals bei ERP, bei den Buchhaltungssystemen gegeben hat, bei CRM-Systemen, bei Marketing-Automation, Vertriebs-Automation, ist die KI etwas, was uns im Rahmen der Effizienz helfen kann, aber schützt uns nicht dafür, dass wir uns selbst Gedanken machen müssen, wie können wir effizient faul sein. Weil sonst treibt die KI uns noch mehr in das Hamsterrad, noch mehr, noch schneller. Und das ist dann wieder genau das, was wir nicht wollen.
Wir haben es jetzt schon gehört, es ist eigentlich entscheidend, dass man mit solchen technischen Weiterentwicklungen den Umgang lernt. Jetzt ist aber das Bildungssystem gerade vielfach darauf ausgerichtet, den Einsatz von zum Beispiel KI oder auch Smartphones in der Schule zu verhindern.
Ja.
Ist das nicht widersprüchlich? Also müssten wir nicht eigentlich das Smartphone und ChatGPT viel mehr ins Klassenzimmer reinholen, als versuchen, es rauszusperren?
Absolut. Und ich sehe das auch an den Hochschulen, bei den Kolleginnen und Kollegen teilweise, dass mir eben erzählt wird, das oberste Ziel besteht darin, zu entlarven, wer hat mit ChatGPT und so weiter gearbeitet. Ich nutze in den Vorlesungen aktiv die Systeme, um die Studierenden darauf zu sensibilisieren und zu verifizieren, was kommt heraus, wie arbeite ich damit richtig. Alles andere ist nachteilig und ist, glaube ich, meines Erachtens nicht auf lange Sicht die richtige Art und Weise. Wir müssen, wie Sie richtig sagen, aktiv und vorausschauend diese Themen, diese Techniken integrieren, aber eben auch die entsprechenden Maßen für die Ausbildung an die Hand geben, glaube ich.
Was ich ja sehr spannend in Ihrem Buch gefunden habe, ist, es geht ja nicht nur um die Arbeit, sondern Sie erwähnen auch Familienleben und Partnerschaft und wie man in der Hinsicht effizient faul sein kann. Jetzt glaube ich, dass mein Mann nicht so froh wäre, wenn ich ihm ankündige, ob jetzt bin ich effizient faul. Wie geht man denn das an?
Ja, zuerst einmal, glaube ich, gemeinsam definieren, was ist effizient faul für uns. Effizient faul bedeutet nicht, dass wir faul sind im jeglichen negativen Sinn, sondern dass wir einfach unser Leben besser meistern und dafür mehr Zeit haben, sei das für die Kinder, sei das für uns etc. Und da gibt es eben auch diese vielen versteckten Zeitfresser. Und die gilt es gemeinsam zu finden und dann diese Potenziale zu heben. Ich habe ein paar Templates, haben wir im Buch entwickelt dafür. Diese Templates sind aber auch nur Tools. Es geht um ein Bewusstsein zu entwickeln gemeinsam, wie können wir unser Leben leichter machen. Und ich muss immer an mein Beispiel zu Hause denken als Kind. Wir haben in einem Einfamilienhaus gewohnt mit Erdgeschoss und Obergeschoss. Und wenn etwas nach oben gebracht werden musste, dann hat meine Mutter und mein Vater das an die Stiege gelegt, an den Fuß. Und als Kind laufen wir daran vorbei, denkt man, Tunnelblick sieht man nicht. Und dann wurde uns gelehrt, kein leerer Weg. Und dann haben wir das mitgenommen. Es sind die Kleinigkeiten, um dann hier uns die Arbeit zu erleichtern. Das ist nur ein einfaches, triviales Beispiel. Aber es geht dann um leere Wege. Es geht um die Optimierung von Abläufen, auch innerhalb der Struktur des Hauses, des Heims. Es sind viele Dinge. Wichtig ist, dass man den Blick entwickelt, diese Dinge einmal zu sehen in Bezug auf die Abläufe, die kleinen Prozesse, die größeren, wie können wir jetzt welche Wege kombinieren. Ich glaube, da gibt es einfach dann den Ansatzpunkt. Warum? Immer mit dem Ziel, nicht, dass etwas nicht gemacht werden will, sondern ich möchte etwas anderes machen, nämlich dann vielleicht mit meinem Mann spazieren gehen, weil ich das kombiniere irgendwie. Oder Zeit mit den Kindern, weil ich das anders strukturiert hatte. Da gibt es kein Patentrezept, das ist ganz klar. Aber das Bewusstsein, Dinge anders zu sehen, und wir sind oft betriebsblind, auch im privaten Bereich. Ja? Und gerade auch junge Eltern, ersten Kindern, Eltern ist man nicht, das wird man ja auch. Ja? Und da geht es auch darum, sich dann durch das bewusste Suchen nach diesen Zeitfressern und eben dann auch, und das sehe ich immer wieder, ich sehe dann Geschäftspartner, Freunde, die rödeln von einem Termin zum nächsten. Hier und dort die Kinder dorthin und dorthin bringen zum Eishockey, zum Tennis. Die machen sich fertig. Und dann einfach auch Nein zu sagen. Es tut auch den Kindern nicht gut, wenn man sie von einer Freizeitaktivität zur nächsten schickt. Ist ja toll, die Entwicklung. Aber weniger ist da, glaube ich, manchmal mehr.
Um diesen Blick für die Effizienz zu entwickeln, kann ich Sommerjobs in der Gastro empfehlen. Ich finde, man lernt nirgends besser, die Arbeitsszene und effizient keinen leeren Weg zu machen als als Servicemitarbeiterin.
Gut, habe ich auch Student auch gemacht, habe ich auch gearbeitet. Ja, absolut, völlig richtig. Und ich glaube, wenn man einmal damit gelernt hat, zu arbeiten, diese operative Ebene, die strukturelle Ebene, ich glaube, dann tut man sich in jeder Situation leicht, weil man einfach einen anderen Blick hat. Und das ist genau das, was man erlernen muss, glaube ich, initial.
Ich habe trotzdem das Gefühl, man kann immer noch effizienter werden. Und Franziska und ich haben heute noch einige Meetings und Deadlines. Wie wäre es mit ein paar konkreten Tipps, wie wir heute noch effizient faul sein können?
Ja. Bei Meetings ein heißer Tipp. Meetings sind extreme Zeitfresser. Und vor allem die Leute, die am wenigsten strukturiert sind, wollen am meisten Meetings.
Da fällt mir jetzt sofort ein Name ein, ich sage nicht.
Ein Beispiel, es geht darum, der Vertrieb fragt im Marketing ein Video an oder eine Abteilung fragt ein neues Produkt an. Ja, bei euch, bei Ihnen jetzt im Team. Dann zu überlegen, ich habe eine Vorlage, die mir genau beschreibt, worum geht es denn? Welche Leistung, wie soll das Produkt heißen? Für welche Zielgruppe, welche Anforderungen soll es bedienen? Welche Needs soll es bedienen? In welcher Zeit, welche Aufbereitung? Vorzustrukturieren, was besprochen werden soll. Dann gebe ich nämlich einmal die Aufgabe an denjenigen, der das Meeting braucht. Er oder sie müssen die Hausaufgabe machen. Und wenn dann nämlich das Meeting nicht so wichtig ist oder die Aufgabe, fällt sofort diese Beantwortung flach und alles wird plötzlich dann einer anderen Priorität zugeordnet. Ich spare mir Meetings. Und wenn es aber wichtig ist, dann bekomme ich das Template vorab ausgefüllt. Derjenige, der das befüllen soll, wird auch durch die Struktur geführt, dass ich alle Informationen habe. Und wenn das ausgefüllt ist, dann brauche ich auch kein Meeting mehr, jetzt von Marketing und Sales zum Beispiel ein Vertriebsvideo zu machen, sondern ich kann danach arbeiten, ich liefere das aus, den Entwurf und spare mir wahnsinnig viel Zeit im Meeting. Weil was Meetings kosten Zeit und Geld. 2, 3 Leute, die da drin sitzen, die etwas besprechen, was ich wahrscheinlich auch, wenn ich mir die Gedanken mache im Kontext von Effizientfall, was soll geklärt werden, was ist das Ziel, dann brauche ich mich nicht treffen, sondern ich habe einfach nur das E-Mail, die Liste. Und vor allem, man glaubt gar nicht, wie viele Meetings dann oder wie viele Templates nicht befüllt werden, weil dann die Dinge, wenn sie zu mühsam werden für den Anfragenden, plötzlich kein Thema mehr sind. Und damit filter ich schon vieles aus. Und ja, diejenigen, die am meisten Meetings wollen, da kommt am wenigsten raus.
Ich höre so raus, wir müssen eigentlich mitbedenken, dass wir, um effizient faul zu sein, nicht nur uns selber, sondern auch alle anderen strukturieren müssen.
Ich würde mir nicht anmaßen, dass wir jetzt unsere Kolleginnen strukturieren, sondern wir müssen uns schützen. Weil ich bin der Herr meiner Zeit. Und ich will nicht, dass die anderen Herr meiner Zeit oder Herrin meiner Zeit sind und mir die Zeit fressen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wofür ist das Meeting? Was soll besprochen werden? Mir vorab zu überlegen. Und dann, du lieber Freund, bevor wir uns treffen, lass uns das bitte, füll mir das aus. Es geht um einen Artikel. Ich kenne jetzt euren Kontext, Ihren Kontext nicht, worum es jetzt da geht. Aber ich kann alles vorstrukturieren. Wir haben zum Beispiel auch in einem Projekt Marketingprozesse as a Service strukturiert, wo wir gesagt haben, wir machen eine Engine mit KI basiert. Und da haben mir die kreativen Kollegen gesagt, das geht nicht, die Prozesse sind so unterschiedlich. Dann habe ich ein Excel-Sheet genommen, habe das Team genommen und so. Der Content-Creator, du schreibst mir jetzt auf, welche Informationen du brauchst, um einen Artikel zu schreiben. Grafiker, was brauchst du, um eine Grafik zu erstellen? Der Video-Creator, was brauchst du, um ein Video zu erstellen? So, Überraschung, 80% der Dinge waren gleich. Ich brauche ein Logo, ich brauche einen Pressetext, ich brauche Unternehmensbeschreibung, bla 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 bla. Also auch hier, die vermeintliche Komplexität, die besteht in den meisten Fällen nicht. Das sind 80% gleich. Und darauf aufbauend haben wir dann diese Prozesse, Marketing as a Service, strukturiert ist heute abrufbar und buchbar online. Und darum geht es. Man glaubt vor lauter Bäumen, dass es da keinen Wald gibt, aber der Wald ist da und den kann man sehr wunderbar strukturieren. Man muss nur einmal, das habe ich auch bei der Allianz in dem Projekt gezeigt oder BASF, kann man auch dann wirklich Innovationsthemen, kreative Themen vorstrukturieren und dann wesentlich transparenter und strukturierter vorangehen.
Antonia, ich schicke dir heute vom Mittagessen ein Template zum Ausfüllen.
Vielleicht bin ich dann aber schon fertig mit der Arbeit für heute und im Wochenende.
Weil du effizient faul warst. Wunderbar. Herr Seebacher, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr noch Tipps habt, wie man effizienter faul sein kann, dann schickt uns doch ein E-Mail an besserleben@derstandard.at.
Die Zeit, die einem übrig bleibt, kann man wunderbar mit Besserleben Folgen hören, füllen oder uns eben weitere tolle Themenvorschläge schicken.
Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt.
Produziert hat diesen Podcast Christoph Neuwirth. Wir sagen Baba und bis zum nächsten Mal.
Ciao.